verschiebe niemals etwas auf morgen, was sich auch übermorgen erledigen lässt. Nach diesem Motto sind echt viele Menschen im Leben unterwegs. Und vielleicht geht's dir ja auch so ein bisschen so, dass du so ein bisschen zumindest an Aufschieberitis leidest, zumindest im ein oder anderen Bereich. Oder Prokrastination, wie man so schön sagt. Ich habe früher immer gesagt, hey, ich prokrastiniere nicht, ich schiebe nichts auf. Ich bin einfach nur extrem produktiv, wenn es darum geht, unwichtige Sachen zu erledigen. Genau, weil ich die wichtigen Dinge so lange nach vorne geschoben habe, dass ich diese Zeit bis dahin mit unwichtigen Dingen gut stopfen konnte. Und das führt zu durchaus großen Herausforderungen und vor allem auch Misserfolg im Leben. Und genau darüber haben wir in dieser Soul Talk Folge gesprochen, mein lieber Freund Adrian und ich. Ich begrüße dich ganz herzlich heute beim Die Kunst zu leben Podcast und dieser Soul Talk Folge, wo wir uns wirklich ausgiebig in aller Offenheit und mit sehr, sehr viel Humor und Spaß unserer eigenen, ja, Tendenz, unserem eigenen Aufschieberitis-Muskel sozusagen mal genähert und gegenseitig geöffnet haben, und wir haben uns gegenseitig das ein oder andere erzählt, was wir so in der Öffentlichkeit normalerweise nicht zugeben. Sei gespannt und genieß diese Folge, diesen Soul Talk über ein Thema, das uns ehrlich gesagt alle an irgendeiner Stelle trifft. Viel Spaß bei der Folge. Los geht's.
Lieber Steffen.
Lieber Adrian.
Wie war es denn bei dir früher in der Schule, wenn es hieß, Abgabe ist nächsten Freitag? Wann hast du abgegeben? Wann warst du fertig?
Ich sag mal, wann ich angefangen habe.
Genau.
Sehr gut. Donnerstag, und es hat in der Regel nicht mehr die Sonne gescheint.
Ganz genau. Das ist das heutige Thema, weil bei mir war es ganz genau so.
Und es war sogar vorm Abi so. Ja. Das ist echt bitter. Ich habe fürs Abi 2 Stunden in Anführungszeichen gelernt. Mhm. Und das Lernen sah so aus, dass ich mir dann, gut, da war es jetzt nicht der Tag davor, aber ich sage jetzt mal 2 Wochen davor, also auch viel zu kurz. Und dann habe ich so angefangen, mal so die ersten Ordner so durchzublättern. Und so nach wirklich 1-2 Stunden bin ich so auf die Idee gekommen, ja, eigentlich ist ja, das Gröbste ist ja eh klar. Ich weiß nicht, ob du den Satz kennst, das war immer so mein Lieblingssatz. Ja, eigentlich ist es ja eh klar. Und der zweite Satz, der dann so kam, eigentlich ist ja eh viel zu spät. für das, was nicht klar ist. Und das, was klar war, waren so 10%, und das, was nicht klar war, waren 90% mindestens, und das war schon abgerundet. Und naja, für das war es ja eh zu spät. Also es war einfach der perfekte Ausrede, weil eigentlich für bestimmte Dinge musste ich ja nicht lernen, weil das weiß ich ja eh. Und das wird dann schon reichen. Und für alles andere macht es ja gar keinen Sinn. Also konnte ich endlich wieder das tun, was ich immer tun wollte. Und das hatte nichts mit dem Lernen zu tun. Also so war ich strukturiert.
Ja, mega, das ist gut. Ich erzähle ganz kurz was, weil es gerade jetzt um die Schule noch ging, was ich noch nie erzählt habe, außer wirklich ganz, ganz, ganz engen Freunden.
Okay.
Und zwar habe ich bei der Mathe-Abschlussprüfung, da stehen ja immer so, bei uns standen dann immer so, eigentlich fast schon so Wächter an den Toiletten. Und ich habe einen Tag vorher, habe ich Kopien meines Matheordners im Schacht in der Toilette versteckt. Okay. Und hab die dann während der Prüfung, kurz Toilette und so, habe ich die dann rausgezogen. Und dann muss man auf die Toilette draufsteigen und dann so eine Platte oben wegheben. Da habe ich die dann einfach rein einen Tag zuvor. Und was ist dann passiert? Ich bin dann schlotternd in dieser Toilette gesessen mit den Unterlagen, die mir echt weitergeholfen hätten, habe aber nichts lesen können, weil ich so aufgeregt war. Ach, weil ich jetzt das so fett bescheiße einfach so. Oh Gott. Und dann natürlich, klar, so hättest mal wohl angefangen zu lernen, dann müsstest du jetzt nicht hier sitzen, irgendwelche Kopien durchlesen, wo irgendwelche Formeln noch draufstehen.
Ja, krass. Krass, das ist eine richtig kriminelle Ader, die in dir schlummert.
Ja. kriminelle Energie schlummert in uns allen und da ist sie bei mir zum Vorschein gekommen.
Ja, fast schon so ein bisschen Drogendealer-mäßig, ne? In irgendwelchen Schächten da irgendwelches geheimes Material versteckt.
Ja, aber ich bin mir dabei sehr, also teilweise auch cool vorgekommen, muss ich sagen.
Mhm. Außer dann in dem Moment, aber davor war es schon ein bisschen cool.
Genau, danach war es cool. Mhm. Nee, danach war es auch wieder cool, ja. Aber, das
aber krass, was man für einen Stress auch hatte, ne?
Genau, genau.
Ja, das ist ja eigentlich genau der Punkt bei diesem Aufschieben oder Aufschieberitis, wie wir es heute ja nennen, auch so neudeutsch, ne? Genau. Was man sich da eigentlich für einen unfassbaren Stress macht.
Kennst du das Parkinson'sche Gesetz? Sagt dir das was?
Natürlich, ja.
Das bedeutet, dass sich eine Aufgabe genau den Zeitraum nimmt, den man ihr zur Verfügung stellt.
Exakt. Gilt in allen, in vielen Bereichen übrigens. Kosten geben sich immer den, nehmen sich immer den Raum und Rahmen, den man zur Verfügung hat. Deswegen hilft oftmals mehr Geld verdienen nichts. Wenn man mit 3.000 Euro im Monat nicht klarkommt, kommt man manchmal auch mit 4.000 oder 5.000 Euro nicht klar. Genau, mit der Zeit ist es auch so. Ne? Es spielt keine Rolle, ob ich noch einen Monat Zeit habe für was oder 5 Monate. Man wird bis zur letzten Sekunde, bis zur letzten Minute brauchen, um irgendwas mehr oder weniger in den Griff zu kriegen. Ne?
Genau, genau. Und was glaubst du, was war damals der Grund, ich würde es mal sagen, bei uns beiden, dass wir nicht früher angefangen haben? Weil Zeit war ja ohne Ende da. Ne? Also ich meine, dass jetzt plötzlich eine Prüfung kommt, ist ja sehr selten überraschend. Und dass Weihnachten kommt, ist auch selten überraschend. Trotzdem gehen wir einen Tag vorher Geschenke shoppen und so weiter. Ne? Mhm. Was glaubst du ist der Grund, dass wir uns diesen Stress immer wieder geben?
Ja, ich glaube, also das hat tatsächlich viele Gründe. Ich meine, jetzt in der Schule ist es tatsächlich noch relativ einfach, beziehungsweise auch so bei Dingen, wo man halt einfach, die jetzt nicht so die Lieblingstätigkeit sind, ne? Wo man auch selber vielleicht so das Gefühl hat, naja, so wichtig ist es ja auch nicht unbedingt. Ne? Ich meine, es gibt natürlich Dinge, die auch sehr wichtig sind, wo man es auch weiß und man macht es trotzdem nicht. Da gibt es, glaube ich, noch andere Gründe. Ne?
Genau.
Aber fangen wir mal bei dem einen an. Mhm. Es gibt halt immer etwas, was wichtiger ist. Oder angenehmer sozusagen. Also Aufschieberitis ist ja auch, das ist ja auch mit Studien mittlerweile relativ gut erforscht tatsächlich auch das Thema, ist enorm am Dopamin auch, ans Dopamin gekoppelt sozusagen. Also das heißt, was macht man? Man macht ja dann, wenn man aufschiebt sozusagen, ich nenne es immer Quick-Winner-Syndrom, also man versucht ja irgendwie so den kurzfristigen Energiegewinn oder die kurzfristige Belohnung oder Freude sozusagen zu bekommen. Das heißt, na, man geht dann doch als Kind lieber Playstation spielen oder ich bin halt dann gern Tennis spielen gegangen oder man macht halt irgendwas, was man jetzt halt einfach lieber macht, weil man sich denkt, naja, das kann ich ja heute Abend noch machen oder morgen oder nächste Woche noch machen. Und so kriegt man praktisch diesen kurzfristigen Dopamin-Kick oder diese Belohnung an der Stelle auch und tauscht somit eigentlich sozusagen, also man schiebt sozusagen eigentlich den Stress nur weiter nach hinten, der dann halt einfach geballt kommt. Und somit hat es halt damit zu tun, dass es andere Dinge gibt, die man lieber macht, dass man auch vielleicht die Wichtigkeit der Sache nicht so richtig einschätzt, dass es einem einfach tatsächlich vielleicht auch nicht wichtig genug ist. Also da würde ich auch mal die Sinnfrage mit rein sortieren in das Ganze. Ja. Also ich glaube, Aufschieberitis hat ganz viel mit fehlendem Sinn zu tun. Und auch Energiemangel. Also auch bei den Themen, die zum Beispiel jetzt tatsächlich wichtig wären, wenn man einfach kaum Energie hat, weil man so im Überlebensmodus ist, dann versucht man alles, was Energie kostet, auch nach hinten zu schieben. Und das ist dann ein Lifestyle-Problem an der Stelle auch. Also ich glaube, es ist sehr vielschichtig.
Ohne Frage.
Wie würdest du das dann sehen? Also was waren denn bei dir so die Hauptgründe, warum du Dinge geschoben hast? Beziehungsweise gibt es das heute eigentlich auch noch bei dir, dass du das ein oder andere manchmal aufschiebst? Mhm.
Ja, das gibt's auf jeden Fall. Und ich merke, dass wenn ich Dinge aufschiebe, ist es tatsächlich gar nicht so dran gekoppelt, ob ich sie jetzt gerne oder ungerne mache. Weil es gibt auch Dinge, die mir total wichtig sind und die ich dann nicht gleich mache. Und ich habe für mich gemerkt, es gibt ganz oft den Grund von, der Berg ist zu groß und ich weiß nicht, wo ich anfangen soll. Und dann fange ich gar nicht an. Das ist gerade jetzt zum Beispiel
wenn es um echt ein großes Projekt geht. Keine Ahnung, ein Album zum Beispiel. Ein Album zu machen ist so, okay, boah, das ist so viel Arbeit, wo fange ich denn jetzt eigentlich an? Und ich glaube, das haben wir auch schon mal hier besprochen, oder ich habe das mal erzählt aus meiner anderen Brand, Tonstudio für Frauen. Die meisten fangen nicht an, weil sie nicht wissen, wie sie bei Schritt 128 weitermachen sollen. Mhm. Und das ist, glaube ich, aus meiner Erfahrung und auch aus der Erfahrung, die ich dann wirklich auch beobachte, der Hauptgrund, dass man nicht anfängt, weil man zu sehr alles durchdenkt und dann überfordert ist, ja Gott, wie mache ich denn das alles? Mhm. Anstatt eben diese kleinen Schritte zu gehen. Und das merke ich bei mir auch. Das merke ich bei mir auch. Es löst sich alles sofort, wenn ich mich hinsetze und dieses Ding, was ich da vor mir habe, was ich immer wieder aufschiebe, in ganz kleine Schritte runterbreche. Und sei es nur so halbe Stunden, 15 Minuten Blöcke am Tag. Jetzt mache ich mal ganz kurz wieder das. Jetzt mache ich ganz kurz mal, ja, wir hatten ja auch letztens diese Block-Thematik, diese Effizienztechnik auch mal besprochen. Mhm. Da breche ich so ein bisschen aus. Wenn ich so Dinge mache, wo ich merke, ich muss mich da selbst in so einen Flow bringen, um überhaupt mal zu starten, weil es geht ja darum, wenn man mal angefangen hat, dann ist es eigentlich easy. Ich weiß nicht, wie es bei dir damals in der Schule war. Wenn ich mich da mal hingesetzt habe und mal irgendwie tatsächlich den Ordner aufgeschlagen habe und gesagt habe, ich schaue es mir jetzt wenigstens mal an, dann bin ich schon so ein bisschen fast schon heften geblieben. So, ja, okay, jetzt sitze ich hier doch schon wieder eine halbe Stunde da und jetzt hat es auch was gebracht. Aber überhaupt anzufangen, ist, glaube ich, der größte Schritt.
So ist es.
Und sich diesen Schritt so leicht wie möglich zu machen, dass es dann nicht so eine große Aufgabe wird und vor allem, dass man auch von den Dingen, die man ständig aufschiebt, dann nicht irgendwann einen zu großen Respekt hat, dass das jetzt was Großes sein muss oder was Großes werden muss. Na, also ich glaube, das Wichtigste ist, sich diese erste Hürde, über die man springt, so niedrig wie möglich zu machen. Mhm. Bei Dingen, die man oft aufschiebt.
Ja, würde ich auch so sehen. Löse dich vom Ziel, wäre immer mein Tipp bei Aufschieberitis. Mhm. Ne? Also löse dich vom Ergebnis an der Stelle. Mhm. Weil Aufschieberitis oder Prokrastination, wie man es ja im Fachjargon nennt, ist aus meiner Sicht das Geschwisterchen des Perfektionismus auch oft an vielen Stellen. Ne? Es gibt eine sehr starke Verknüpfung zwischen diesen zwei Faktoren, weil Perfektionismus fast immer bei den meisten Menschen auch unter anderem zu Aufschieberitis führt, weil ja entweder tatsächlich das Ziel, eben so wie du sagst, ne, man sieht den ganzen Berg und man weiß ja noch gar nicht, wie der 128. Schritt geht. Also ich weiß gar nicht, wie ich da oben hinkommen soll. Das ist für den Perfektionisten schon mal ein Problem. Mhm. Der will ja den ganzen Weg und auch die Strategie schon wissen, bevor er losgegangen ist. So würde kein Mensch auf den Berg gehen. Ne? Tatsächlich auch, weil der nicht weiß, nach 1800 Metern jetzt rechts oder links abbiegen, weiß ja keiner. Sieht man dann, wenn man dort ist. So, aber es geht ja schon los, es geht ja gar nicht um den 128. Schritt, sondern wie du ja richtig sagst, es geht ja um den ersten. Und da hat der Perfektionist natürlich auch ein Problem, weil er ja oftmals sich noch nicht bereit fühlt. Weil er das Gefühl hat, eben noch nicht alles zu wissen, noch nicht alles zu können, noch nicht genügend gelernt zu haben, noch nicht genügend Leute gefragt zu haben, noch nicht genügend Kontakte zu haben, nicht genügend Geld zu haben, noch nicht genügend Zeit zu haben, was auch immer. Ja. Das heißt, er möchte eigentlich schon sozusagen in einem Zielzustand sein. Also eigentlich in so einem idealen Zustand des Wissens und des vollständigen Vorhandenseins von Ressourcen und allem drum und dran, wie man sich eigentlich am Ziel fühlen will und sich am Anfang oftmals noch gar nicht fühlen kann, weil man sich ja auf dem Weg zu seinem Ziel oder auch während seinen Projekten ja über sich hinaus entwickelt oder über sich hinaus wächst und sich weiterentwickelt und dann eigentlich erst zu dieser Art von Mensch wird oder diese Art von Gefühl verwirklicht, die man am Anfang ja eben gar nicht haben kann. Also der alte Spruch, der Weg ist das Ziel, ist schon so abgedroschen, ne? Aber es ist tatsächlich an der Stelle so. Deswegen glaube ich ja, löse dich vom Ziel wäre so auch meiner ersten Punkte, die ich jemand mitgeben will, der so unter Aufschieberitis leidet.
Kennst du das auch eigentlich?
Ja, total. Total. Wie gesagt, also
Also jetzt meine ich,
ja, früher, klar. Ja, ja, kenne ich jetzt auch noch, ja, ja. Also ich bin im Grunde ein fauler Hund. Das würde ich schon so für mich in Anspruch nehmen. Also ich bin von Natur aus schon ein relaxter Typ eigentlich. So mein Grundwesen ist eher relaxed. Mich nehmen Leute teilweise auch gerade im beruflichen Umfeld natürlich ganz anders wahr. Nur wer mich privat kennt, weiß, dass ich eigentlich schon jemand bin, der einfach auch mal alle fünf gerne von sich, wie sagt man, gerade
alle vier,
alle vier von sich oder alle fünf gerade sein lassen, genau. Alle fünf von sich streckt, wie auch immer. Das geht bei Männern vielleicht.
Oh mein Gott. Super, Steffen, klasse.
Ja, danke.
Das wird eine, hier muss man kennzeichnen, diese Folge, als explizit.
Hier wird nichts geschnitten.
Sehr gut.
Genau. Ne, und, im beruflichen Kontext bin ich tatsächlich komplett anders. Also da schiebe ich in der Regel fast gar nichts auf, sozusagen. Außer wenn wirklich mal Energie fehlt. Und das ist ganz, ganz selten. Und dann weiß ich, dann ist es für mich praktisch so eine Art Feedback-Mechanismus, wie ein Fieberthermometer, wo ich merke so, oh, muss ein bisschen aufpassen, weil wenn du jetzt die Dinge nicht angehst, die eben wichtig sind, dann merke ich, dann hat es nur mit Energie zu tun, weil die Sinnhaftigkeit und die Wichtigkeit ist ja immer gegeben an der Stelle auch. Aber ja, kenne ich von mir schon auch sehr, sehr stark. Ja.
Ja. Hast du, wenn dir das passiert, na, vielleicht möchtest du auch mal kurz erzählen, in welchen Bereichen das dir dann passiert?
Ach, ich glaube, die schnellere Antwort wäre, in welchen Bereichen nicht. Ne? Also ehrlich gesagt, in jedem Bereich habe ich diese Tendenz. Und ich weiß auch gar nicht, ob ich das so exklusiv habe. Ich würde fast behaupten, dass das, klar, es gibt unterschiedliche Naturelle bei Menschen. Das ist ganz klar. Ich glaube, dass das in einem gewissen Maße fast alle Menschen irgendwo auch haben. Ne? Also da geht es zum Beispiel ja auch drum, Aufschieberitis kann ja zum Beispiel auch, nimm Bezug Partnerschaft oder unter Freunden. Ich weiß, ich muss ein Thema ansprechen. Ich weiß, wir müssen noch über den nächsten Urlaub sprechen oder über das sprechen und so weiter. Will ich jetzt das? Muss ich? Ah, rede ich lieber morgen drüber. Heute ist nicht die Stimmung so gut oder heute wollen wir lieber am Freitag, ne? Also will ich am Freitag ein Thema ansprechen in dem Wissen, dass ich dann mein Wochenende ein Thema habe, ne? Oder lassen wir es lieber einfach mal bleiben und sprechen wir das von mir aus am Sonntagabend an, weil dann am Montag bin ich eh wieder viel unterwegs, ne? Also sowas könnte ein Gedanke sein. Natürlich, was viele Menschen auch haben, natürlich in Bezug auf Sport. Sogar ich, der ja wirklich ein Sportfreak ist, sogar ich habe auch dieses Thema, dass man dann für irgendein sportliches Ziel, das man vielleicht hätte oder auch, das habe jetzt ich tatsächlich nicht, aber wenn jetzt jemand ein Gewichtsziel, ein körperliches Ziel hätte, dass man auch sagt, so meine Güte, ja, mache ich mich jetzt da echt auf den Weg? Also diese Überwindungsprämie, die ja dann kommt, wenn man das erste Mal gemacht hat, die ist in so weiter Ferne an der Stelle. Weil wo ziehe ich die Belohnung raus, wenn ich weiß, dass ich, auch wenn ich es gemacht habe, noch nicht am Ziel bin und immer noch extrem weit weg bin, weil auch die ersten fünf Schritte immer noch Lichtjahre bin ich von meinem Ziel weg. Also wo soll eigentlich die Belohnung herkommen? Ne? Also so auch diese Perspektivlosigkeit am Anfang, das hoffentlich wird es dann irgendwann auch mal besser. Also ich glaube, so diese ein Punkt für Aufschieberitis ist auch oftmals, dass man sozusagen in Sichtweite keine Tankstellen irgendwo findet, wo man eine Belohnung kriegt sozusagen, so eine echte Belohnung. Man weiß es vom Kopf her schon, ja, wenn ich das jetzt 3 Monate oder das Jahr jetzt irgendwie mache oder ne, so und so lang durchziehe, dann kommt das schon. Das kann man sich rational schon hochziehen, aber so, so rein emotional, wo man sagt so, okay, komme ich da echt durch auch irgendwo? Halte ich das eigentlich aus? Ja? Will ich das? Ja. Das sind so, glaube ich, die Punkte. Also ich habe das in fast allen Lebensbereichen, immer wieder diese Tendenzen. Nur, ich habe gelernt, diesen berühmten inneren Schweinehund für mich zu einem kleinen Dackel zu machen, der zwar manchmal frech ist, aber der trotzdem zum Schluss gut erzogen ist. Das habe ich gelernt. Also ich habe diese Aufschieberitis, aber ich habe sie sehr, sehr gut im Griff mittlerweile. Und deswegen wirkt es sich wahrscheinlich nicht so aus und deswegen sieht es kaum jemand, dass ich die echt habe.
Fühle ich total. Und ich merke bei mir ehrlich gesagt auch, dass ich quasi selbst Tools, ich sag mal, gegen mich fast schon anwenden muss, gegen mein Naturell anwenden muss, um dort nicht rein zu verfallen. Und jetzt wird es natürlich spannend. was das für Tools sind.
Ja.
Ich habe mir da mal viele Gedanken gemacht, auch schon vor längerer Zeit, weil ich eben damit ein ganz großes Problem hatte, dass ich in vielen Dingen in die Umsetzung gekommen bin, aber in einigen dann auch gar nicht. Wo ich aber wusste, es ist schon auch leider sehr wichtig einfach. Und mir als allererstes ist mir das eingefallen, was wir vorher ganz am Anfang gehabt haben, was von außen in der Schulzeit immer passiert ist. Nämlich Deadlines. Es sind ja dir Deadlines gesetzt worden. Am Freitag ist die Prüfung. Und genau so können wir es ja auch für uns machen. Dass wir uns eine Deadline für etwas aufschreiben, wo es wirklich einfach zumindest mal der erste Schritt getan werden muss. Das habe ich für mich gemerkt. Wenn das bei mir nicht im Kalender steht, dann ist es auch nicht so ein Commitment. Dann also ja, dann was andere Sachen schreibe ich mir auch in den Kalender rein. Warum dann nicht die Dinge, die ich ständig aufschiebe? Und das habe ich für mich jetzt wirklich gemerkt. Das funktioniert mega, weil ich ja jeden Tag in meinen Kalender gucke und jeden Tag bin ich dann damit konfrontiert. Heißt, ich suche mir zum Beispiel eine Woche und da blocke ich diese Woche oben und da steht dann die Aufgabe drin. Das heißt, in dieser Woche werde ich diese Aufgabe erledigen. Komme, was wolle. Und dann steht das von Montag bis Freitag drin. Und irgendwann nehme ich diese Aufgabe und setze sie mir ganz bewusst in einen Block rein. Und so, okay, irgendwann diese Woche muss ich es machen. Und ich muss mir ungefähr mal überlegen, wie lange brauche ich denn dafür Zeit. Na, eine Stunde nehme ich mir auf jeden Fall Zeit. Und dann packe ich mir diese Aufgabe wirklich humorlos einfach in meinen Kalender rein. Dann habe ich ein Date mit mir.
Ich muss deswegen lachen, während du das sagst, weil ich mir jetzt denke, hey, ich merke echt gerade während dem Gespräch, dass ich ein ziemlicher Aufschieberitis-Profi bin. Weil diese Strategie von dir funktioniert super für Leute, wo die Prokrastination sozusagen auf so einem Amateur-Level ausgeprägt ist, also nicht so stark.
Die Profis schieben es einfach immer eine Woche weiter.
Ja, Profis schieben natürlich die Deadline genauso nach hinten. Also ich kenne genau diese Strategie, auch was du sagst, und die funktioniert wirklich. Das ist eine gute Sache. Bloß ich kenne, also zum Thema, ne, was mache ich eigentlich? Ich nehme dann, also du siehst ja diese Deadline im Kalender und denkst also, oh, nächste Woche, ach du Scheiße. Und dann geht der Kopf los. Naja, also,
so wichtig ist es doch nicht.
Es wird ja auch jetzt nicht die Welt untergehen, wenn es jetzt eine Woche später ist, oder?
Dann die Verhandlung mit sich selbst.
Exakt, genau. Dann kommt der innere Anwalt und verteidigt sozusagen dann das. Naja, aber in der Zwischenzeit könnte man das machen. Hey, und dann kommt so ein Selbstliebe-Aspekt, ne, den man sich dann schönredet, den man sich einredet.
Setz dich doch nicht so unter Druck.
Genau. Hey, kannst ja auch mal, du musst ja nicht immer alles so schnell machen und so Stress machen. Lass doch mal alles locker, ne? Streck mal alle Fünfe von dir. So, und zack ist der Terminkalender schon verschoben und man fühlt sich gut, dass man sich denkt, ah, jetzt habe ich Luft zum Durchatmen, ja, das habe ich. Ja, ja, genau. Aber grundsätzlich wollte ich nicht unterbrechen, sorry, aber ich musste jetzt echt lachen, weil ich mal gedacht habe, boah, ich glaube, ich bin da echt schon ganz schön fortgeschritten in dem Ganzen.
Weißt du, was noch hilft?
Ja.
Es hilft noch dazu, zu dieser Deadline, diese Deadline anderen zu kommunizieren.
Ja. Das ist tatsächlich gut, ja.
Das ist tatsächlich einfach auch nochmal so ein Profi-Hack für Fortgeschrittene.
Ja, ja.
Weil dann wirst du ja quasi auch von außen immer wieder so ein bisschen gepiesackt. Und was du dann nicht möchtest, na, was ja eigentlich absurd ist in Sachen Selbstliebe, einen anderen möchtest du ja nicht enttäuschen, dass du jetzt sagst, naja, diese Woche mache ich es jetzt nicht.
Ja.
Na?
Ja, so ist es. Muss man aufpassen bei dem Ganzen, dass man dann sozusagen nicht immer die gleiche Person wählt, dass man der man auch schon fünfmal ein Ziel gesagt hat oder eine Aufgabe gesagt hat und die dann beim sechsten Mal sagt, ja, bin ich mal gespannt, ob du es dann dieses Mal machst. Ne?
Ja, also genau.
Wo sozusagen dieses, ich breche mein Versprechen sozusagen, ja, mein Versprechen mir selbst gegenüber, eigentlich auch schon so zum Standard wird irgendwo auch.
Ja, genau, ne? genau.
Also je größer die Öffentlichkeit, desto besser ist es. Ne? Also
ja, ist so.
Deswegen, also da an der Stelle in Facebook und Co., also wirklich ein öffentliches Commitment zu machen, auch vielleicht einer anonymisierten Gruppe, das ist schon kräftig an der Stelle.
Absolut. Also ich habe das tatsächlich auch schon mitbekommen, gerade jetzt im Musikveröffentlichungsbereich. Mhm. Ich habe gesagt, also jetzt gerade in der Gruppe zum Beispiel, habe ich gesagt, hey, pass auf, wenn du es wirklich wissen möchtest, dann setzt du dir jetzt in ungefähr 6 Wochen ein Datum, nimm dir irgendein Datum und kommuniziere das, dass da deine neue Single rauskommt. Du wirst nicht glauben, was du plötzlich für Zeit und Energieressourcen mobilisieren kannst, wenn du das dann einmal nach draußen gegeben hast. Hey, am so und so vielten kommt meine neue Single. Ach scheiße, was habe ich getan? Kommt dann ungefähr natürlich 10 Mal auf der Strecke. Mhm. Aber es hält dich immer wieder auf dem Weg. Ich muss jetzt einfach, es hilft nichts. Ich habe es gesagt, so nach dem Motto. Ne?
Ja, so ist es. Ja, so ist es, so ist es. Ich überlege gerade so, was ist eigentlich meine beste Strategie. Ich glaube, es gibt eine richtige Technik auch tatsächlich, die ich irgendwann mal entwickelt habe, ist auch schon länger her. Ich bin jemand, der dann versucht, wirklich sozusagen schnell in die Umsetzung zu kommen, also sich zu zwingen, sozusagen sofort einen Schritt zu machen. Und ich nenne das den 5-Minuten-Deal. Kann man auch 10 Minuten draus machen, ne? aber 5 Minuten ist vielleicht sogar noch leichter, dass ich sage, okay, also ich nehme erstmal bewusst wahr, okay, wie fühle ich mich gerade? Wie wenig Bock habe ich gerade auf das Ganze? Wie groß ist der Widerstand? Ja, okay, gut. So, und jetzt mache ich einen Deal mit mir selbst, dass ich sage, okay, ich fange jetzt mit dieser Sache. Egal, ob das jetzt Sport ist oder ob das was zu lernen wäre. Oder bei mir ist es tatsächlich zum Beispiel auch Seminare und Vorträge vorbereiten. Ich hasse das. Das ist Wahnsinn, weil das ist teilweise echt viel Arbeit. Mhm. Ich hasse diese Vorbereiterei. Ich liebe es, das zu halten. Ne? Mhm. So, und dann mache ich mit mir den Deal, dass ich sage, okay, ich fange jetzt 5 Minuten an. Und nach 5 Minuten läutet der Timer tatsächlich. Also ich stelle mir wirklich einen Timer. Nach 5 Minuten klingelt der. Lustigerweise brauche ich den tatsächlich auch, weil ich die 5 Minuten übersehen würde. Das trifft genau das, was du vorhin gesagt hast. Ne? Also wenn man dann mal drin ist, dann klebt man da fast schon so ein bisschen dran. Ja klar, weil man sozusagen diese Überwindungsprämie hat und die Überwindung ja ein gewisser Schmerz auch war. Und da will man jetzt nicht mehr raus, weil man will sie nicht nochmal erleben sozusagen.
Ja,
deswegen hält es einem da drin. So, dann klingelt dieser Timer in 5 Minuten. Und der Deal, den ich davor aber mache, ist, wenn der Timer klingelt nach 5 Minuten, dann halte ich ganz kurz inne, und fühl nur kurz in mich rein, ob ich mich immer noch genauso schlecht fühle wie jetzt gerade, also noch genauso viel Widerstand. Und wenn das so wäre, breche ich ab. Mhm. Also das heißt, ich mache mir eine Exit-Strategie praktisch im Vorfeld. Ja. Mhm. Und damit reduziere ich diesen Zwang sozusagen, das machen zu müssen. Ja. Es ist also praktisch so ein zeitlich begrenztes Commitment. Das wäre so mein Tipp eigentlich auch für die Leute, dass ich sage, hey, mach Commitment ist unabdingbar, aber mach ein extrem reduziertes, zeitlich reduziertes oder wie auch immer extrem reduziertes Commitment in einem ganz kleinen Bereich, um in diesen Prämieneffekt sozusagen auch wirklich reinzukommen und dir am Anfang schon eine Tür offen zu lassen, weil diese Tür ist kein Problem, weil du ja schon im Tun bist. Und wenn du diese Tür dann trotzdem oft nutzt, also wenn es jetzt bei diesem 5- oder 10-Minuten-Deal wirklich so wäre, dass du von 5 Fällen 3-mal dann durch die Tür gehst und wieder abbrichst, dann haben wir nochmal ein anderes Thema.
Ja. Mhm.
Dann haben wir echt ein Thema, dass ich sage, okay, ist es mir wirklich nicht so wichtig oder wie müsste ich mir die Rahmenbedingungen schaffen, damit dass ich nicht so leide, ganz offensichtlich.
Oder kann ich diese Aufgabe schlichtweg einfach nicht?
Exakt, ne?
Genau. Habe ich mich da einfach überfordert damit? Kann ich es einfach nicht? Brauche ich jemand anderen dafür?
Genau. Brauche ich Hilfe? Genau.
Genau.
Fehlen mir die Skills an manchen Stellen? Weil es soll ja kein Leidensweg sein. Weil das Problem ist ja eigentlich nicht, dass wir auf dem Weg scheitern. Das Problem ist, dass wir am Anfang scheitern. Ne? Also mit dem Anfang sozusagen. Und eben auch das Thema der Sinnhaftigkeit, beziehungsweise, was ich am Anfang gesagt habe, dieses generelle Überforderungsthema. Ne? Wenn ich generell schon komplett überfordert bin und dann was anfange, dann wird es erstmal nicht so viel besser. Dann gleicht sozusagen der Schmerz des Tuns dann sofort wieder diesen Überwindungsprämieneffekt sozusagen aus. Ne? Und dann ist es trotzdem immer noch eine Katastrophe.
Yeah.
Aber das ist dann auch eine wichtige Botschaft sozusagen. Ne?
Voll.
Also so, das ist so meine Technik, die funktioniert für mich ganz gut.
Sehr gut. Und wenn du jetzt gerade so ein ganzes Seminar vorbereiten musst, ne, und wirklich noch gar nicht angefangen hast und du weißt aber, die Kunst zu leben, das wird jetzt der nächste große Wurf eigentlich im Prinzip und da lastet auch so ein bisschen fast schon so ein Druck, dass das jetzt wirklich auch genauso wird, wie ich es mir vorstelle, weil ich möchte nicht eben das alte Seminarformat kopieren und nur ein paar Sachen ändern, sondern ich möchte ja quasi einfach wirklich Tabula Rasa machen und sagen, okay, jetzt ist hier komplett neuer Ackerboden und jetzt pflanze ich alles neu. Hast du für dich auch diese Strategie, als vegan ernährender Mensch ist der Spruch immer ein bisschen doof, aber wie heißt der Spruch, wie hat früher der Neandertaler das Mammut gegessen? Happen bei Happen. Mhm. Also das heißt, da kann dieser Berg noch so groß sein, ne? Das Tier noch so groß sein für den Neandertaler. Man isst es ja trotzdem wirklich Bissen für Bissen. Wie, ja. Ob du was Kleines auch essen würdest. Und bei großen Sachen lassen wir uns eben von diesem großen Berg so beeinflussen. Und ich für mich habe gemerkt, dass dieses Reverse Engineering, also dieses rückwärts runterbrechen, was ist das Endziel? Das Endziel ist, keine Ahnung, jetzt zum Beispiel ein Album. Okay, es sind 12 Tracks. Mhm. Okay, was muss ich denn pro Track alles noch machen? Na, also dann bricht man das wirklich vom Endziel herunter auf die einzelnen Schritte und hat dann auch irgendwann kleine Teile. Mhm. Und von dem kleinen Teil hast du nochmal einen kleinen Teil, der irgendwann dein erster Schritt ist. Hast du das zum Beispiel jetzt auch, dass du das bei dir so machst, dass du sagst, okay, ich fange jetzt mit was ganz was Kleinem an, dass der Stein mal wenigstens ein bisschen ins Rollen kommt, oder haust du dich dann da gnadenlos einfach irgendwie rein und fängst an, wie so ein Maulwurf einfach nur rumzugraben?
Ja, ich hätte es jetzt nicht so schön beschreiben können, wie du das jetzt gemacht hast, aber tatsächlich mache ich das so. Ja, ein Häppchen. Also ich mach das so, weil da ist Selbstliebe ist bei diesem Prozess wirklich wichtig. Und das sieht für mich jetzt konkret so aus, dass ich sage, okay, ich bin gar kein Fan von dieser Strategie Eat the Frog First.
Haben wir schon mal gehabt hier, ne?
Genau. Ich fange mit dem Einfachsten meistens an, also mit dem Schönsten, mit dem Leichtesten. Ne? Also das ist auch die innere Verhandlung mit meinem inneren Aufschieberitis-Beauftragten sozusagen, der sagt, okay, na, also wir wollen das nicht machen, wir haben keinen Bock, es gibt tausend andere Dinge, wo ich dann sage, okay, aber von dem, was jetzt zu tun ist, wir nehmen das Schönste. Und bei mir ist es zum Beispiel so, dass ich habe ja eine riesige Sammlung von Gedanken, Inspirationen, Sätzen, Sprüchen, Modellen, Übungen und so weiter, wo ich sage, das ist einfach so eine Sammlung und die würde ich gern mal in einem Seminar verarbeiten. Und das macht mir total Spaß, in die Dinge reinzugehen, aber das ist alles cool, ne? Also das lese ich auch gerne, da bin ich gern drin. Und dann gehe ich da praktisch, ich habe dann praktisch zwei Dateien offen auf dem Bildschirm. Und dann die eine ist praktisch so die Kreativsammlung, der Kreativtopf. Und dann nehme ich eins nach dem anderen, nehme ich dann durch und überlege mal, wo könnte ich das einbauen? Und dann ist das in einer anderen Farbe. Und dann baue ich praktisch in das bestehende Skript, baue ich dann so diese Dinge ein. Und das macht mir total Spaß. Wohl wissend, dass irgendwann der Shit noch kommt, dass natürlich das Seminar sich von 2 auf 4 Tagen Dauer mittlerweile ausgedehnt hat und ich auch wieder 2 Tage rausschmeißen muss oder Teile wieder rausschmeißen muss. Aber jetzt bin ich schon drin sozusagen. Nee. Und ich habe mich aufgeladen mit guten Dingen und deswegen, ja, genauso in kleinen Schritten. Ich fange da nicht chronologisch an beim ersten. Ich fange auch nicht hart an mit dem schwersten. Ich fange ganz unstrukturiert an mit irgendwas, wo ich sage, das macht mir jetzt gerade am meisten Spaß oder ist der angenehmste Aspekt von dem Ganzen. Und für mich zumindest funktioniert das an der Stelle auch, ne? Also ich bin halt da ein sanfter Typ. Also ich brauche das für mich so. Ich glaube nicht, dass das für jeden vielleicht so funktioniert, aber ich glaube, das hat halt auch damit zu tun, dass man hinschauen muss, was bin ich für ein Typus und wie muss es bei mir laufen, dass es am besten geht sozusagen. Bist du da auch eher so mit sowas oder bist du eher der Eat the Frog First Typ?
Gar nicht, nee, gar nicht. Mir ist dieser Satz Folge der Freude einfach wirklich das Wichtigste, weil wenn ich in der Freude bin, wenn ich mich da quasi selbst reingebracht habe, in dieses mit Freude etwas tun oder ein Projekt angegangen zu sein oder einen großen Haufen erstmal quasi die erste Schippe genommen zu haben, dann überträgt sich diese Freude auch auf diese Bereiche, die ich am Anfang vielleicht nicht so gerne gemacht hätte. Also für mich ist es erstmal wichtig, meine eigene Schwingung zu erhöhen. Und das, indem ich in die Freude reingehe. Also jetzt mal als Beispiel, wenn ich jetzt ein Album mache oder ich, noch kleiner, die nächste Single, dann mache ich mir jetzt erstmal nicht die Aufgabe und erstellen einen Finanzplan, wie denn tatsächlich die Promo, wie viel die kostet, wann die Promo beginnen muss, wie viel die Studiokosten sind, was der Mastering-Engineer kostet und so weiter. Sondern ich setze mich einfach erstmal hin mit der Gitarre und spiele diesen Song und bin in der Freude, in der Musik, um was es denn eigentlich wirklich geht. Mhm. Na, auch wenn ich weiß, die anderen Sachen sind mindestens genauso wichtig am Ende, weil wenn es niemand hört, ist es auch irgendwie Bananen am Ende. Mhm. Gleichzeitig mache ich die Dinge aber auch mit mehr Freude, wenn ich weiß, um was es denn eigentlich geht. So kann ich es mir bei dir auch vorstellen, wenn du das ein Gefühl für dein Seminar hast am Ende, so wow, und dann bist du auch so stolz und bist in so einer Schöpferenergie, das ist ja richtig geil, was ich jetzt gemacht habe, dann sind die anderen Aufgaben, die administrativen Dinge, die vielleicht nicht so Spaß machen, drumherum, haben plötzlich ein anderes Warum, weil du das dahinter kennst, dieses wow, da kommt sowas Großes, das muss ich jetzt natürlich einfach auch machen, aber das mache ich deswegen, weil ich weiß, was ich gerade für eine geile Sache als im Prinzip eigentlich auch als Künstler, du bist ja auch Künstler, erschaffen habe. Und ich habe das letztens mit dem Vater von Alina gehabt. Der ist auch ein knallharter Wissenschaftler und Biologe. Gleichzeitig ist er auch Forscher, Entwickler und ist auch ein Künstler und hat auch diese, ich sag mal, diese zerstreuten Anteile, dieses planlose einfach mal machen, der Freude halber, der Neugierde halber, einfach dem folgen gerade. Und er sagt, weil wir uns darüber unterhalten haben, wir haben beide diese fast schon gesplitteten Persönlichkeiten. Einmal der pure Künstler, der gefühlt mit Wasserfarben durch die Gegend läuft und irgendwelche Wände anmalt und überall selbst verschmiert ist, bis hin zu dem aufrecht sitzenden Rollkragen-Dude, der halt einfach gerade die Excel-Tabellen aufhat. Na, es ist im Prinzip verkörpern wir auch, wir beide, habe ich das Gefühl, diese beiden Welten. Mhm. Und das ist manchmal gar nicht so einfach. Und ich habe das Gefühl, das geht vielen Menschen so. Mhm. So, jetzt muss ich das machen, aber eigentlich bin ich ja Künstler. Mhm. Also jetzt muss ich gerade zum Beispiel, keine Ahnung, Belege sortieren, aber ich bin doch Künstler oder ich möchte doch was anderes machen. Und ich habe für mich gemerkt, dass alles sein darf. Alle Anteile dürfen sein, aber die müssen einfach zum richtigen Zeitpunkt raus. Hm. Und ich darf bestimmen, welchen Hut ich wann aufsetze. Da habe ich für mich das Gefühl, dass das am meisten bringt in Sachen Energie. Und das reißt wie so ein Staudamm, der aufgeht, reißt das auch die anderen Dinge mit. Also ich bin völlig bei dir. Ganz kleinen Schritt anfangen, wenn man etwas nicht gerne macht. Und zwar sich den Teil rausnehmen, der einen gerade in die Freude bringt. Da kommt mir dieses Beispiel. Ich glaube, der Kurt hat das irgendwann mal erzählt. Mit dieser Schale Erdbeeren.
Mhm. Ja, also es gibt eine Geschichte von mir, die ich mit ihm erlebt habe, mit der Schale. Oder also das war keine, ja, es waren schon Schalen, ja. Die beste Erdbeere zuerst, ne?
Genau, die meisten heben sich quasi immer die schönste Erdbeere, ja, die esse ich dann ganz zum Ende. Aber wenn du immer quasi hierarchisch immer die nächstbeste nimmst, ne? Also du fängst mit der allerbesten an, danach nimmst du dann die jetzt die allerbeste ist, dann hast du ja nur die allerbesten Erdbeeren immer gegessen.
So ist es. Ja, und sich auch bewusst zu machen, jetzt gerade auch in deinem Beispiel mit dem Künstler, dass es den Künstler nicht wirklich geben kann, ohne den anderen Anteil auch. Ne, weil wenn du dich auch irgendwo mit den Excel-Tabellen vielleicht da sitzt und irgendwo dein Business auch machst sozusagen und diesen nicht so künstlerischen Anteil auch auslebst, auch wenn dir vielleicht nicht immer so viel Spaß macht, dann gibt es eben den Künstler auch nicht wirklich. Also dann gibt es jedenfalls nicht in dieser Form sozusagen. Ne?
Genau.
Ich muss zumindest schauen, okay, also wenn ich es nicht selber mache, dann muss es halt jemand anderes machen sozusagen. Ne? Dann muss ich den aber bezahlen meistens dafür. Ne? Also es ist immer einen Preis zu bezahlen. Und das ist übrigens vielleicht auch nochmal ein Punkt, vielleicht können wir auf den auch nochmal gerade drauf schauen. Mhm. Weißt du, ich glaube, das Leben ist halt auch einfach eine Frage von Alternativen. Also, es gibt ja immer eine Alternative auch sozusagen. Und das nenne ich für mich auch so ein bisschen so immer Second Life Strategie. Also was ich auch wirklich gerne mache, ist mir mal wirklich, früher habe ich das schriftlich gemacht, mittlerweile mache ich das ein bisschen mehr gedanklich, mir Gedanken zu machen, ja, okay, wenn ich jetzt die Entscheidung treffe und ich fange an, wie entwickelt sich denn dann eigentlich mein Leben? Das heißt, ich gehe sozusagen mal diesen Domino-Effekt, der dann entsteht, gedanklich durch. Ne? Also was weiß ich, angenommen, ich hätte jetzt wäre jetzt von der Ernährungsumstellung zum Beispiel. Ne? Also das habe ich mir zum Beispiel auch tatsächlich in Bezug auf dieses schöne Gespräch auch, was wir ja bei dir in deinem Podcast damals hatten, wo ich gerade am Anfang war von meiner eigenen Lebensstil- und Ernährungsumstellung, kein Fleisch mehr zu essen und so weiter, was für mich unvorstellbar war früher. Mhm. Das habe ich mir da tatsächlich auch mit dieser Second Life Strategie vorgestellt, dass ich mir gedacht habe, okay, wenn ich jetzt einfach so weiter esse wie bisher, wie entwickelt sich mein Leben in den nächsten 3 bis 5 Jahren, soweit ich das jetzt einschätzen kann. Mhm. Das habe ich mir tatsächlich auf eine Seite runtergeschrieben und dann drehe ich das Blatt um und schreibe, wenn ich es machen würde, wie entwickelt sich es dann? Und plötzlich merkst du, das hat ja sogenannte Sekundär- und sogar Tertiäreffekte, also Zweit- und Dritt- und Viert- und Fünfteffekte in Lebensbereichen, da musst du echt erstmal ein bisschen dich reindenken, dass du merkst, so, ach krass, das flutet ja mein ganzes Leben. Also bei mir war das dann zum Beispiel, okay, wenn du jetzt das wirklich hinkriegen würdest, das mit dem Fleisch mal wegzulassen, es hätte einen Unterschied, okay, es wird auf meine Lebensenergie hätte es einen Unterschied. Ich kann mir meine Inhalte wieder mehr glauben. Ich kann auch Inhalte mehr vertreten. Ich würde Angriffsfläche auch reduzieren, ganz klar, ne, weil man sagen kann, okay, du redest von schönen Dingen, aber hier auf der anderen Seite beteiligst du dich am Massenmord. Ne? Mhm. So, das hätte einen Einfluss auf vielleicht auch das, wie sehr glauben mir Menschen meine Inhalte. Man könnte eine ganz neue Zielgruppe von Menschen damit auch begeistern und zugänglich machen für mich, auch um diese Geschichte vielleicht mal ein bisschen nach außen zu erzählen. Das würde neue Leute in meine Seminare bringen. Das hätte einen wirtschaftlichen Einfluss und so. Also jetzt sind wir bei ganz anderen Themen und nicht mehr bei dem, anstatt einem Schnitzel bestelle ich mir heute halt, was weiß ich, Käsespätzle oder Gemüse-Dingsbums-Auflauf oder sowas. Ne? So, und das ist, glaube ich, auch ein Punkt, immer so die Opportunitätskosten, wie man es in der Betriebswirtschaft sagt. Ja? Die Opportunitätskosten, sich mal wirklich bewusst zu machen und aufzuschreiben und zu sagen, welche Entscheidung hat welche Opportunitätskosten? Was entgeht mir, wenn ich jetzt die Entscheidung A treffe und was entgeht mir, wenn ich die Entscheidung B treffe? Und wir machen uns das teilweise nicht bewusst. Und das ist der Punkt, warum Aufschieberitis auch funktioniert, weil wir die Opportunitätskosten nicht sehen oder uns zumindest nicht bewusst machen. Stichwort Rauchen. Alle Leute wissen, dass Rauchen nicht gesund ist. Viele Leute sagen, ich werde irgendwann damit aufhören. Sie schieben es auf. Warum? Weil sie sich die Opportunitätskosten nicht klar machen. Ich meine, sterben tun nur immer die anderen. Das ist der Nachteil an der ganzen Geschichte, weil ich selber nicht betroffen bin vom Tod an der Stelle. Ne? Mm. So, aber dass es nicht nur um Tod geht, sondern dass es auch um ganz, ganz viele andere Auswirkungen geht, macht sich ja keiner so richtig klar. Und das wäre, glaube ich, echt auch mal ein Punkt, wo man sich bewusst machen sollte. Ne?
Das ist so gut, dass du sagst, ne? Weil dieses ständige Aufschieben macht er in dem Moment gar keinen großen Unterschied.
Genau.
So, ja gut, wenn ich es jetzt morgen mache, ach, keine Ahnung. Und außerdem, ach so, ja morgen, stimmt, da bin ich ja gar nicht da, dann mache ich es nächste Woche. Ja gut, ja, das reicht ja immer noch hinten und vorne, sehr easy. Und das ist wie, wenn ein Komet auf die Erde zufliegt, ne? Mhm. Da musst du den ja quasi eigentlich, glaube ich, nur, keine Ahnung, nicht mal einen Millimeter aus der Bahn werfen und dann geht der Lichtjahre entfernt an der Erde vorbei. Ne? Obwohl du den quasi nur ganz, ganz mini leicht von der Bahn abgelenkt hast.
Ja, ja.
Also dieser kleine Millimeter macht ja erstmal, denkt man sich so, hä? Aber auf die lange Sicht, ne?
Ja.
Ist das ja ein riesen Unterschied.
Ja, genau, auf die lange Sicht, auf die Masse. Und vor allem auch, wenn du in einem Umfeld bist, wo die Leute genauso sind wie du.
Hm.
Das kommt ja auch noch dazu. Ne? Also vielleicht, ich kann da mal 1, 2 Zahlenbeispiele geben, weil das habe ich mir im Vorfeld vor der Folge tatsächlich rausgezogen, weil ich habe ja auch so eine Datei mit allen möglichen Studien und so weiter. Und ich weiß, dass ich zum Thema Aufschieberitis mir auch mal so ein paar Dinge rausgezogen hatte, auf die ich gestoßen bin. Und die habe ich mir im Vorfeld nochmal rauskopiert. Und das passt genau jetzt zu dem Punkt, also diese Kleinigkeiten.
Lass mich raten, Sparplan.
Nee, es hat was damit zu tun. Es gibt eine Umfrage von Salary.com. Das ist eigentlich eine der größten Webseiten weltweit für ja nicht nur Gehaltsberechnung, sondern eben auch, was wer verdient was, wo, wie und so weiter und so fort.
Okay. Ne?
Und es ist eine ziemlich große Organisation. Und die haben im Jahr 2019 eine Umfrage gemacht und da kam raus, dass 89% aller Arbeitnehmer, das sind jetzt natürlich amerikanische Arbeitnehmer, aber ich glaube, die sind jetzt nicht so viel anders als die Deutschen. So, 89% der Arbeitnehmer haben zugegeben, dass sie täglich ein bisschen Zeit bei der Arbeit verschwenden. Also das war mal so eine ganz eine lockere Aussage. So. Und dann hat man das ausgerechnet, ist man dem nachgegangen und das führte zu einem geschätzten Produktivitätsverlust von in etwa 4,5 Stunden pro Woche, pro Arbeitgeber. Was einem finanziellen Verlust von 1.500 US-Dollar pro Arbeitnehmer im Jahr führt. So, und jetzt kommt der Knaller, weil jetzt gibt es eine andere Studie, die darauf aufbaut sozusagen. Und zwar ist die von einem Professor gemacht worden, Professor John Trugakos, der lehrt an der Universität in Toronto. Und der hat auf der Basis ausgerechnet, dass die Prokrastination die US-Wirtschaft 1 Billion US-Dollar kostet, und zwar pro Jahr. Jedes Jahr wieder neu. Durch das, dass einzelne Arbeitnehmer oder Menschen generell, es sind ja nicht nur Arbeitnehmer, das kannst du für Selbstständige genauso sehen, das ist für jeden Menschen ist gleich. So ein bisschen Zeit verschwenden wir schon bei der Arbeit immer wieder mal auch. Ne? So ein bisschen heute, bisschen morgen, bisschen übermorgen. Am Ende des Tages im Kollektiv 1 Billion Produktivitätsverlust. Mit 1 Billion, was du da machen könntest. Und auch mit den 1.500 Euro für einen selber. Überleg mal. Wenn die letzten,
1 Billion sind ja 1.000 Milliarden,
1.000, oder? Genau, 1.000 Milliarden US-Dollar. Ja, genau. So, und aber auch wenn man es sich für sich selber mal ausrechnet, wenn es wirklich 1.500 Euro im Jahr sind, ich meine, das mache ich ja nicht nur dieses Jahr. Jetzt bin ich, also ich bin jetzt 43. Jetzt arbeite ich seit meinem 17. Lebensjahr. Lassen wir mal die ersten Jahre weg. Sagen wir mal, ernsthaft arbeiten seit 20 Jahren. Richtig arbeiten. 20 mal 1.500. Alter Schwede. Da weißt du, wo die Finanzierungslücke teilweise herkommt. Ne?
Ja, ja.
Also das finde ich jetzt echt so ein typisches Beispiel einfach auch, ne? Dass man, Stichwort Opportunitätskosten, dass man unterschätzt, was das auch summiert sozusagen.
Genau.
Es führt zu einem anderen Leben. Es führt einfach zu einem anderen Leben. Ja. Es geht gar nicht darum, ob du das jetzt startest oder nicht, ob du das Ziel erreichst oder nicht. Es geht darum, welches Leben willst du führen. Also das ist was ich mir bewusst gemacht habe. Deswegen ist bei mir dieser Aufschieberitis-Reflex mittlerweile sehr, sehr klein, weil ich eine sehr klare Entscheidung dafür getroffen habe, wie ich sein und wie ich leben will. Und das hatte ich früher nicht. Deswegen war der faule Hund früher halt sichtbarer.
Also ich glaube, ehrlich gesagt, dass uns das nicht großartig unterscheidet. Also nicht nur uns beide, sondern einfach auch die Menschheit. Dass man einfach sich vielleicht auch mal gerne ablenken lässt, dass man jetzt nicht unbedingt da total diszipliniert da jetzt in Dinge reingehen möchte. Ne? Cristiano Ronaldo hat letztens gesagt, übrigens, einfach nur mal ganz random gedroppt. Das ist das Oberflächlichste, was ich dich, glaube ich, jemals hier im Podcast gefragt habe. Weißt du, wie viele Follower Cristiano Ronaldo auf Instagram hat? Also ich habe letztens durch die Fußball-EM, weil er letztens irgendwie was Cooles gesagt hat, ehrlich gesagt, dann dachte ich mir, vielleicht hat er das auf seinem Instagram-Kanal auch nochmal wiedergegeben.
Ja.
Das sage ich auch gleich. Wie viel?
80 Millionen, keine Ahnung.
Nee, eben gar nicht, tatsächlich.
Ach. Ah, okay.
Also gar nicht.
Er hat gar keinen Instagram-Account.
Doch, der hat, pass auf, halt dich mal ganz kurz fest. Der hat 635 Millionen Follower.
Was?
Ich dachte, okay, wow, da erreichst du echt ganz schön was mit deinem Zeug.
Ach, Scheiße.
Genau. Also, und der hat letztens was sehr, sehr Cooles gesagt, weil Er hat gefragt, oder er wurde gefragt, so, ja, du bist ja jetzt 40 und so und dein Körper, das ist ja mega und so. Und ja, das haben halt auch nicht alle Leute, dass sie einfach so gerne auch ins Fitnessstudio gehen. Und er so, hä? Was? Gar nicht. Ich gehe gar nicht gerne ins Fitnessstudio, überhaupt gar nicht. Aber ich muss es halt einfach machen, weil ich weiß, was es für mein Leben bedeutet, wenn ich es heute wieder mache. Mhm. Nämlich, dass ich mich genauso fühle, wie ich mich jetzt mit 40 fühle. Ich fühle mich fit, vital, schmerzfrei. Ich gehe doch da nicht hin, weil es mir so viel Spaß macht.
Genau.
Nein, natürlich nicht, hat er gesagt.
Ja.
Und das fand ich spannend. Das fand ich spannend, dass er das einfach so offen gesagt hat. Also natürlich habe ich nicht jeden Tag Bock, gar nicht, null. Aber ich muss es halt machen, weil ich weiß, und das fand ich auch sehr, sehr spannend übrigens, das muss man jetzt auch ganz kurz mal sich auf der Zunge zergehen lassen, weil ich weiß, was es mir wieder an mentaler Stärke obendrauf gibt, wenn ich danach mir denke, geil, jetzt habe ich es doch wieder gemacht, obwohl ich keinen Bock habe, weil er gemeint hat, genau daran wachsen wir doch. Wir wachsen doch genau daran, dass wir sagen, eigentlich habe ich keinen Bock, aber ich mache es trotzdem und danach so, oh yes, dieses Gefühl, jetzt bin ich wieder ein Stück gewachsen einfach. Und das hat er gesagt, ist doch das eigentliche Geschenk dahinter, dass man Dinge macht, auf die man jetzt eigentlich keinen Bock hat.
Mhm.
Das fand ich sehr, sehr spannend übrigens.
Ja, stimmt. Jimmy Kelly hat das auch zu mir damals gesagt, ne? Ignoriere deine Launen. Das ist so sein Satz gewesen. Ne? Ignoriere die Launen, weil ich ihn damals auch gefragt habe, wie kannst du nach einer riesen Musikkarriere, wo du vor Hunderttausenden von Menschen gespielt hast, wieder auf die Straße in Duisburg gehen und wieder vor 25 oder wenn überhaupt eher 5 Leuten im Regen zu spielen. Und hat er gesagt, ja, ignoriere deine Launen. Es geht nicht darum, wo ich war und es geht auch nicht darum, wo ich vielleicht mal sein werde, sondern es geht einfach nur darum, dass ich jetzt das tue, was jetzt zu tun ist, auch wenn es keinen Spaß macht, weil es etwas gibt, was wichtiger ist als meine Laune, die ich jetzt in dem Moment auch habe.
Ne? Ja, ja, genau.
Genau, es gibt was Größeres dahinter.
Ne? Und es ist ein schmaler Grat zwischen ich entscheide mich für die Selbstliebe oder ich suche eine Ausrede. Nein, ich kann jetzt heute nicht so hart zu mir. Heute brauche ich eher so eine Badewanne brauche ich heute, anstatt mich jetzt hinzusetzen und mal, keine Ahnung, meine Buchhaltung vorzubereiten. Nein, 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 das ist jetzt zu stressig. Ich hatte eh so viel Stress die Woche. Also was ist es jetzt? Ist es wirklich die Selbstliebe, die praktizierte, oder ist es eher... Ich laufe vor Dingen. Ja, genau. Selbstliebe oder Selbstverarschung. Das ist tatsächlich ein großer Unterschied, mit dem man erst gar nicht bemerkt, finde ich persönlich.
Ja, ich glaube, Selbstdisziplin, ne, ist ein Ausdruck von praktizierter Selbstliebe.
Ja, genau.
Wenn es was ist, was wirklich ich für mich tun möchte, nicht weil ich es jetzt für andere tun will oder wegen anderen oder aufgrund des Drucks von anderen, aber wenn es was ist, was ich für mich entschieden habe. Und da kommen Dinge, die schwer sind. Sich das mit Selbstliebe jetzt schön zu reden, sich eine Ausrede zu bauen sozusagen, die mit Selbstliebe sozusagen angemalt ist, ist in Wahrheit genau das Gegenteil. Es ist der Verrat deines Versprechens an dich selbst sozusagen. Also die Disziplinlosigkeit, die man mit Selbstliebe sozusagen einfärbt, ist in Wahrheit genau das Gegenteil von dem Ganzen. Und deswegen, also ich finde, deswegen bin ich auch tatsächlich als disziplinierter Mensch, glaube ich, bekannt und bin es auch tatsächlich von dem, wie ich zumindest lebe. Ja, es ist für mich das, wie ich Selbstliebe mir auch jeden Tag beweise, die Dinge zu tun, die für mich wichtig sind. Und das heißt nicht, dass ich mich überfordere. Wenn ich an einem Tag merke, hey, mir geht's heute nicht gut und ich brauche heute mal was anderes, dann mache ich auch mal was anderes. Aber das mache ich nicht zur Gewohnheit. Weil ansonsten hätte ich, wie gesagt, ein Lifestyle-Thema. Wenn ich jeden Tag das Gefühl habe, dass ich überfordert bin, okay, dann reden wir über andere Themen. Dann reden wir auch nicht mehr über irgendwelche Ziele, wo ich Selbstdisziplin dafür aufbringen muss. Ne?
Voll.
Ja.
Das sagst du zum Abschluss nochmal auch was richtig Spannendes. Ich wollte noch zwei Dinge sagen. Zum Ersten glaube ich eben, um das von vorher den Gedanken kurz zu Ende zu führen. Ich glaube, dass es jeder Mensch in Anteilen hat. Der eine mehr oder weniger, so dieses Aufschieberitis. Aber es ist ein bisschen wie mit Stress. Ich glaube nicht, dass es darum geht, Stress zu vermeiden oder dass man jetzt sagt, ich darf nie wieder Dinge aufschieben. Es geht, glaube ich, darum, wirklich für sich die richtigen, fast schon Tools und Strategien und Herangehensweisen zu finden, um dann doch ins Tun zu kommen, ins Handeln zu kommen bei den Dingen, die jetzt, die ich intrinsisch motiviert nicht sofort in der Früh als erstes machen würde, sondern einfach Dinge, die mir schon immer im Kreuz hängen. Also ich glaube, es geht darum, sich Strategien zu finden, zu suchen und Deadlines in kleinen Dingen runterbrechen, Boost-Buddies zu finden, die einen dabei unterstützen, die jetzt aber auch nicht eben so dich in Watte packen, sondern die so ein bisschen so tough loves sind, so nach dem Motto, hey, hast du das jetzt schon gemacht eigentlich? Nein, sorry, aber ich mache das wirklich heute. Und dann möchtest du nicht zum dritten Mal sagen, habe ich es heute nicht mehr geschafft. Das finde ich echt auch sehr mächtig, einfach wirklich das Commitment anderen gegenüber auszusprechen. Oder in einer großen Allgemeinheit, wenn man sie zur Verfügung hat.
Absolut.
Voll. Und das Zweite, was ich noch sagen wollte, ist, was du auch in der Studie so reingepackt hast, fand ich auch sehr, sehr spannend. Ich merke auch bei mir, dass ich dann ganz oft so auch mit mir selbst verhandle. Das merke ich auch mit anderen Menschen, die es mit sich dann verhandeln oder mir gegenüber sagen, ja, wann soll ich denn das noch machen? Es ist ja alles so voll. Wirklich mal ganz radikal ehrlich. Und das habe ich für mich auch gemacht, vor einigen Jahren schon. Und seitdem hat sich auch echt krass viel in meinem Leben verändert. Wirklich einfach mal radikal ehrlich Konsumzeit wirklich mal im Auge zu haben. Was ist denn reine Konsumzeit? Wo gucke ich denn nur kurz mal? Eigentlich wollte ich ja ein Tutorial auf Video auf YouTube für eine Software gucken. Und plötzlich gucke ich mir dann doch die Zusammenfassung irgendwie plötzlich lustigerweise vom USA gegen Deutschland Basketballspiel, Vorbereitung USA, Olympia an. Hups, wie kann das eigentlich sein? Ja gut, die dauert eben nur 6 Minuten, ist ja egal. Ne? Aber weißt du, was ich meine? Dieses.
Also meistens Medienkonsumzeit vor allem, oder? Oder
genau.
Wie würdest du Konsumzeit definieren?
Ja, Konsumzeit ist eigentlich das, was ich unbewusst mache, wo unbewusst meine Zeit in irgendwas hineingeht, in Dinge, die ich eigentlich gar nicht vorhatte. Mhm. Also jetzt klassisch durch Instagram scrollen, klassisch irgendein YouTube-Video suchen oder ein Video gucken, was ich eigentlich jetzt gar nicht gucken wollte, was mir aber vorgeschlagen wurde. Einfach wirklich mal da ein ganz bewusstes Auge dafür zu haben. Und man wird sich wundern, wie viel Zeit plötzlich frei wird, wenn man da einen bewussten Umgang damit hat. Mhm. Und so dieses Stopp, nein, jetzt nicht, um Gottes Willen, ich hätte jetzt beinahe wieder draufgeklickt, nein, mache ich jetzt nicht, wo war ich nochmal? Zurück zu dem, was ich eigentlich machen wollte. So den eigentlichen Gedankenpfad wirklich weiterverfolgen, das habe ich für mich gemerkt. Weil dieses ständige Abbiegen ist ja genau das, was uns A, Zeit kostet, B, Energie kostet. Und das ist für mich auch nochmal ein ganz wichtiger Überprüfungsstein. Wow, so wo lasse ich denn wirklich Energie und Zeit einfach in Sachen Konsum einfach rechts und links liegen? Und dann sage ich, ja, aber gut, für die Dinge, die ich eigentlich machen wollte, da habe ich jetzt eigentlich gar keine Zeit mehr dafür. Ne? Das ist in den wenigsten Fällen ist das wirklich ein Argument.
Also das ist irgendwie so ein bisschen, während du das so sagst, hatte ich so ein Bild im Kopf, das ist eigentlich so ein bisschen wie diese, so wie nennt man das, so Kickboards oder so Tretroller irgendwie so vorne, ne? Auf die man sich draufstellt, mit einem Bein immer anschiebt. Es gibt einfach Phasen, da muss man auch nicht anschieben. Da geht's einfach auch mal leicht bergab und da kann man sich einfach auch mal treiben oder rollen lassen. Ne? Mhm. Und da ist vielleicht auch besser, mal nicht anzuschieben. Aber ansonsten geht's ja eigentlich darum, sozusagen eine gewisse Konsistenz und Konstanz auch aufzubauen, wenn ich jetzt auf der Ebene fahre sozusagen. Und jetzt stellt man sich mal vor, wenn jemand sozusagen immer so dreimal anschiebt und dann einfach mal wieder dreimal nicht anschiebt oder schiebt 10 Sekunden an und 10 Sekunden wieder nicht. Das heißt, er steht ja dann wieder. Und dann musst du ja wieder von vorne anschieben. Das heißt, diesen ganzen Momentum-Effekt, dass du dann auch mal im Rollen bleibst, den nimmst du dir ja weg, wenn du die ganze Zeit das machst, was du jetzt ja schön beschrieben hast, diese ständigen Konsumzeiten einzustreuen und praktisch dich aus deinem eigenen Flow, aus diesem Rhythmus, aus diesem fokussierten aktiv gehen, dich ja selber immer wieder rausbringst sozusagen. Ne? Und das heißt ja nicht, dass man sich nicht auch mal treiben lassen darf, aber dann vielleicht auch mal einen längeren Zeitraum, gezielt und intensiv und ansonsten einfach halt nicht, also gar nicht. Nicht nur ein bisschen nicht, sondern gar nicht. Um diesen Momentum-Effekt sich nicht wegzunehmen sozusagen, im Rollen zu bleiben sozusagen.
Ja, genau. Absolut. Das wiederhole ich auch gerne zum Abschluss hier nochmal. Die haben ja schon mal eine Studie gemacht, wo wirklich die eine Gruppe musste eine ganz einfache Aufgabe machen, komplett ohne externe Störfaktoren und die andere Gruppe musste die gleiche Aufgabe machen und hatte nur ein Handy neben sich liegen, wo in dieser Stunde, glaube ich, 2 oder 3 WhatsApp-Nachrichten auf dem Bildschirm erschienen sind und nicht mal ganz, sondern die mussten nur die ersten 2 Zeilen lesen. Und die haben bis zu 20-30% länger gebraucht und waren auch noch schlechter darin. Ja. Weil eben dieses, ich schaue nur mal kurz, und das haben wir auch schon in der Effizienz-Effektivitätsfolge gehabt, nur mal kurz.
Genau.
Beispiel Komet, ne? Nur mal kurz ist dieser Millimeter und am Ende schieße ich Sonnenlichtjahre irgendwie am Ziel vorbei.
So ist es. Ja, gut, dass du es nochmal sagst auch, ja, an der Stelle.
Voll.
Voll gut.
Spannend. Danke auch dir für diese sehr, sehr offenen und authentischen Einblicke in deine Welt.
Ja, danke dir auch. Und ich hoffe,
das liebe ich so sehr, weil diese Wahrnehmung von dem Steffen, die wird so komplett, finde ich. Na, weißt du, weil manchmal hat man das Gefühl so, ah ja, krass, also der ist ja nahezu unfehlbar, der rockt immer alles, die Seminarhallen sind voll und das ist ja unglaublich, was er alles macht. Es ist aber einfach geil, dass man dann so Einblicke hat, so ja, klar, sitzt du dann auch mal an deinem Schreibtisch und dann so, ich mag nicht, ich habe keinen Bock einfach, ich mache jetzt was anderes.
Ja, so ist das, so ist das. Ja, und ich hoffe, alle Lehrerinnen und Lehrer durchsuchen sofort die Toiletten, ob es irgendwelche Schächte gibt.
Ah, herrlich. Auch schön, dass ich das endlich loswerden durfte, diese alte Sünde. Jetzt geht es mir viel besser.
Hast du auch lang genug aufgeschoben?
Ja, ja, klar, es hat gar nichts geändert. Es war trotzdem ganz schlecht am Ende.
Sehr gut. Ah, ich danke dir.
Danke dir. Bis zum nächsten
Mal. Bis zum nächsten Mal.